RBB 24 Inforadio Spezial.
Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Ursula Voss-Henrich. Die Ukraine kämpft gerade um ihre Existenz als Staat und als Nation. Der Krieg Russlands gegen das Nachbarland ist ein Angriff auf Menschenleben und auf ihre Vorstellungen davon, wie sie leben wollen. Es ist ein Angriff auf die Identität der ukrainischen Nation und ihr kulturelles Erbe, ihr Selbstverständnis. Worin aber besteht dieses kulturelle Erbe der Ukraine? Gibt es überhaupt ein spezifisch ukrainisches Kulturerbe? Darüber hat Jürgen Buch mit dem Kulturwissenschaftler Roman Dubasewicz gesprochen. Er ist Professor an der Universität Greifswald.
Guten Tag, Herr Dubasewicz.
Guten Tag, Herr Buch.
Wer an Kulturerbe denkt, der hat ja oft Bilder von Bauwerken im Sinn, also Häuser und dergleichen. Und ein Blick auf die Liste der UNESCO-Welterbestätten, der zeigt ja auch, wie unterschiedlich genau dieses materielle Erbe in der Ukraine aussieht. Da gibt es zum Beispiel das Kiewer Höhlenkloster, eine ganz wichtige Geburtsstätte der ostslawischen Christenheit, aber auch das historische Zentrum von Lviv. Zu Deutsch Lemberg gehört dazu, eine Stadt, die lange im Einflussbereich der Habsburger Monarchie lag. Und es finden sich zum Beispiel auch die antiken griechischen Ruinen auf der Halbinsel Krim. Herr Dubasewicz, das sind sehr unterschiedliche Städten. Ist das ein Hinweis darauf, dass sich das kulturelle Erbe der Ukraine aus ganz vielen verschiedenen Quellen speicht?
Ja, ganz eindeutig. Diese Zugehörigkeit der Ukraine zu verschiedenen Herrschaftsverbänden, wenn Sie wollen, zu verschiedenen Zivilisationen, die hat das Land natürlich sehr geprägt. Also vom osmanischen, muslimischen Erbe, antiken Erbe auf der Krim und im Süden der Ukraine bis zum imperialen russischen Habsburger-Erbe, bis zum Erbe der polnischen Adelsrepublik.
Und wenn wir von da aus den Bogen versuchen, in die Gegenwart zu spannen, auf welches kulturelle Erbe stützt sich denn die moderne ukrainische Gesellschaft, also der moderne ukrainische Nationalstaat?
Es gibt natürlich, wie bei allen Nationalstaaten, ein Bestreben, eine eigene Tradition, eine eigene Vergangenheit zu konstruieren, also in einem neutralen Sinne zu erzählen und entsprechende Geschichte zu erzählen. Das ist natürlich das Erbe von Kiewer Rus, Kiewska Rus, ganz zentral. Dann natürlich ganz zentral für das heutige Selbstverständnis der Ukrainer ist das Erbe des Kosakentums, wohlbemerkt des ukrainischen Kosakentums. Vor allem solche Episoden in der Geschichte der Kosaken, die eine Trennung oder Separation von Russland betonten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und hier spielt die Figur des Hetman Mazepa, des kosakischen Anführers Ivan Mazepa, eine ganz große Rolle, der eine Sezession vom russischen Zarenreich 1709 versuchte und sich auf die Seite des schwedischen Königs stellte. Und dann gibt es auch weitere Episoden, wo man versucht, eben gerade im Moment die andere Entwicklung der Ukraine zu betonen. Zum Beispiel durch die sogenannte ukrainische Revolution, gemeint ist der Bürgerkrieg 1917, 1919 oder 21. Auch im Gebiet des imperialen Russland, wo man gerade in der heutigen Historiografie sich bemüht, eben diese ukrainische Komponente dort herauszuarbeiten. Oder zum Beispiel in den 90er Jahren war das die friedliche Auflösung der Sowjetunion. Das war ein Gründungsmythos der Ukraine, der leider jetzt vor unseren Augen in Scherben geht.
Ja, das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Facetten, die Sie da angesprochen haben. Ich will nur eine zunächst noch mal kurz herausgreifen, weil Sie die Kiewer Rus betont haben. Darauf bezieht sich ja zum Beispiel auch Russland, wenn es national argumentiert. Ist das ein Streitpunkt oder könnte man sich darüber auch sehr, sehr friedlich verständigen?
Natürlich könnte man sich darüber friedlich verständigen, aber das Problem ist, dass dieser Krieg von beiden Seiten als Krieg um Identität beschrieben wird, von der russischen Seite eher um eine geopolitische Identität, ja, und von der ukrainischen Seite wird natürlich diese kulturelle Komponente der Identität stärker betont, also die Angst um den Bestand und den Erhalt, die Entwicklung der ukrainischen Kultur. Aber im Prinzip blicken beide Länder auf viele gemeinsame Episoden in der Geschichte zurück. Und das ist für mich das Tragische an diesem Krieg, dass da nicht nur das ukrainische Erbe sensu stricto, die ukrainischen Kulturgüter zerstört werden, sondern auch im Prinzip auch russisches Erbe in der Ukraine durch diesen Krieg massiv bedroht ist, ja.
Gibt es denn darüber eigentlich einen Austausch zwischen ukrainischen Wissenschaftlern und russischen Kollegen?
Im Moment stehen die Zeichen auf Konfrontation, auf Abbruch von allen Verbindungen. Ich glaube, dass die ukrainische wissenschaftliche Community auch unter diesem Schock steht des Krieges und unter dieser traumatischen Einwirkung dieser Bilder der bombardierten Städte und dieser Brutalität, mit der russische Armee in der Ukraine vorgeht, Bestreben aufgetaucht ist, alle Verbindungen auch zu wissenschaftlichen Institutionen zu kappen. Es gab sogar Initiativen, Russland umzubenennen, statt Russland zum Beispiel Moskowien zu sagen. Eine Bezeichnung, die man in der frühen Neuzeit oder im Mittelalter verwendete, um russische Fürstentümer zu bezeichnen, mit dem Zentrum in Moskau. Das heißt, ich gehe davon aus, dass im Moment leider wenig Verständigung möglich sein wird im Hinblick auf die Rettung von diesen gemeinsamen Kulturgütern.
Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, den Sie da eingeworfen haben. Moskowien, das Fürstentum Moskau, war ja eine Art Vorläufer des russländischen Imperiums. Und dieser Begriff russländisches Imperium ist ja relativ jung. Der kommt ja erst im 18. Jahrhundert auf. Und in meiner Wahrnehmung entwickelt sich dann ein russisches, also russländisches imperiales Narrativ, in das die Ukraine einfach integriert wird, mehr oder weniger gewaltsam. Sehe ich das richtig?
Ja, es gab, je nach der Position, die Sie einnahmen, von der russischen Seite werden wahrscheinlich weniger gewaltvollen Episoden des Zusammenlebens betont. Von der jetzigen ukrainischen Geschichtsschreibung werden eher diese traumatischen Episoden betont. Es gibt viele, viele friedliche Episoden in der Geschichte der beiden Kulturen, der beiden Völker. Sie haben einander lange befruchtet. Aber natürlich in Zeiten der Konfrontation werden natürlich die schmerzhaften, die traumatischen Episoden betont. Und das ist vielleicht auch das Perverse an der russischen Aggression, dass Russland diese Aggression eben mit einer inklusiven Rhetorik begründet, mit dem Topos der Brüderlichkeit. Man möchte die Brüder befreien. Ja, und das heißt, man hält sozusagen dieses russische Identitätsprojekt gegenüber dem ukrainischen offen. Von der ukrainischen Seite wird das aber als Hohn wahrgenommen, als Zynismus pur. Und man versucht natürlich, diesen Überfall auf die Ukraine jetzt in diese Reihe von konfrontativen Episoden der gemeinsamen Geschichte zu stellen.
Wenn ich auf den Begriff Kulturerbe und ukrainisches Kulturerbe blicke, geht es dann aber auch in der modernen Ukraine um eine Loslösung von diesem russischen imperialen Narrativ?
Ja, das steht natürlich ganz im Zentrum. Wenn Sie auf Facebook gucken oder einfach Gesprächen von Intellektuellen zuhören, wird oft die Metapher eine Abnabelung oder eine Abtrennung, eine Nabelschnur dafür verwendet. Und das führt nicht nur zur Aufkündigung von historischen Zusammenhängen und Beziehungen, sondern sogar zu einem Verdammnis oder zu einer Ablehnung der russischen Kultur als solcher. Neulich haben einige ukrainische Autoren, wie zum Beispiel Serhii Jadan und viele andere, für diesen Krieg Dostojewski und Tolstoi verantwortlich gemacht, nicht wahr? Und es ist im Prinzip ein Slogan, den wir aus den 20er Jahren, aus der sogenannten ukrainischen kulturellen Renaissance kennen, wo zum ersten Mal wahrscheinlich nach dem Zusammenbruch des russischen Imperiums sehr günstige Bedingungen für die Entwicklung der ukrainischen sowjetischen Identität entstanden sind. Und da war der Slogan weg von Moskau ganz zentral. Und das sind eben diese Elemente, die jetzt in den Vordergrund rücken.
Weg von Moskau, ist das auch eine sprachliche Emanzipation in der modernen Ukraine? Also die ukrainische Sprache hat wahrscheinlich auch als Faktor eine Bedeutung, wenn es um kulturelles Erbe geht.
Ja, wenn wir uns das ukrainische Narrativ von diesem Krieg und überhaupt von russisch-ukrainischen Beziehungen angucken, das spricht natürlich die Sprache eine ganz zentrale Rolle. Und wir wissen, dass es im 18. Jahrhundert Versuche gab, von Seite der imperialen Behörden den Gebrauch des Ukrainischen zu beschränken. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das russische Erbe und russische Kultur, russische Sprache generell als sehr toxisch für die ukrainische Kultur wahrgenommen wurde. Aber wenn wir uns die ukrainischen Autoren anschauen, waren die meisten von ihnen zweisprachig oder viele gerade im 19., im 20. Jahrhundert zweisprachig. Ich denke zum Beispiel an Taras Schewtschenko, der auf Ukrainisch dichtete, aber seine Tagebücher auf Russisch schrieb. oder an viele andere Dichter, die zum Beispiel in der sowjetischen Zeit tätig waren. Die Sprache spielt eine ganz zentrale Rolle, aber ich denke, mein Eindruck ist, dass diese Elemente gerade jetzt unter dem Eindruck der Konfrontation und im Schock dieser Auseinandersetzung überbetont werden. Also ich glaube, diese identitäre Komponente, Identitätskomponente wird im Moment überbetont.
Ich verstehe, ja. Wir haben jetzt relativ ausführlich gesprochen über das russisch-ukrainische Verhältnis. Aber in der Ukraine gibt es ja auch noch viele andere Einflüsse, ungarische unter anderem, tatarische, um nur zwei Beispiele zu nennen. Wie kann man das alles in ein zusammenhängendes Verständnis von kulturellem Erbe in einer Nation zusammenbinden?
Ja, während zum Beispiel die Autoren und Kulturschaffenden der Dnipro-Ukraine sehr stark unter dem Einfluss von russischen Institutionen, russischen Universitäten, russischen Literatur standen, befanden sich die Autoren in Galizien oder in der Bukowina sehr stark im Einzugsbereich der westeuropäischen oder zentraleuropäischen Literatur, zum Beispiel der polnischen Literatur. Ich denke hier an Iwan Franko, der sehr viel vom polnischen Positivismus für seine Texte übernommen hat, für seine sozialkritischen und realistischen, teilweise sogar naturalistischen Texte. Und wenn wir um die 90er Jahre nach der Wende sprechen, da gab es eine Wiederentdeckung auch der polnischen Avantgarde, zum Beispiel Bruno Schulz, oder auch der österreichischen oder der deutschen Avantgarde, zum Beispiel Autoren wie Josef Roth oder Sommer Morgenstern, die in Galizien geboren wurden, dann als Flüchtlinge im Zuge des Ersten Weltkrieges nach Wien oder weiter in den Westen zogen, flüchteten. Sie wurden dann von vielen ukrainischen Autoren wiederentdeckt, zum Beispiel von Juri Andruchowitsch und teilweise Taras Prochasko. Das heißt, die Frage, wie man damit umgeht, sie bedarf einer großen Offenheit. Ja, nicht wahr? Sie bedarf einer großen Offenheit. Und die ukrainische Identität zeichnet sich durch diese große Flexibilität und Elastizität aus und die Fähigkeit, all diese Elemente zu integrieren. Und das ist so tragisch für mich, dass diese vielen Bemühungen, die stattgefunden haben, um das polnische, jüdische, deutsche Erbe zu integrieren, jetzt sozusagen durch diesen Krieg aufgehalten werden und auch diese Konfrontation mit, diese militärische Konfrontation, dieser Überfall auf die Ukraine, die Zerstörung, die massive Zerstörung der Städte, des zivilen Lebens, dass wir sicherlich nicht spurlos an der ukrainischen Kultur vorbeigehen.
Ja, da sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs und wieder bei diesem Krieg. Und neulich sagte mir ein Ukrainer, Russland kann vielleicht unser Land besetzen, aber nicht unsere Herzen und Köpfe. Was sagt so etwas über das Bewusstsein und die Präsenz einer Idee von nationalem kulturellen Erbe aus?
Diese Aussage zeugt natürlich von einem großen Selbstbewusstsein, das die ukrainische Kultur in den letzten 30 Jahren, seit ihrer Unabhängigkeit, aber vor allem nach dem Euromaidan entwickelt hat. Einerseits diese Vorstellung von einer großen Autonomie, einem großen Entwicklungspotenzial und Nachholbedarf, das da ist. Und es gab viele Zeugnisse von einer sehr erfolgreichen Umsetzung von diesem Nachholbedarf, zum Beispiel der ukrainische Film, die ukrainische Literatur, ukrainische Rockmusik entwickelten sich sehr, sehr intensiv in den letzten Jahren durch die Schaffung zum Beispiel der ukrainischen Filmagentur. Es gab eine regelrechte kulturelle Renaissance. Und gleichzeitig enthält dieser Spruch für mich einen Widerspruch in sich oder ein Paradoxon. Und zwar vor dem Ausbruch dieses Krieges oder selbst zur Zeit von Euromaidan wurde jeder Kompromiss mit Russland, ja, jede Art ein Versuch, ein Modus vivendi zu finden, der uns einen Frieden, dauerhaften Frieden sichern würde, damit abgelehnt, dass es eine Bedrohung für die ukrainische Identität ist. Ja, zum Beispiel das Minsker Abkommen wurde weitgehend vernachlässigt, weil man die Angst hatte, dass mit diesem Abkommen die Ukraine ihre politische Identität verliert oder ihre politische Souveränität. Aber wenn man die Identität so weit im Herzen hat, so weit in Köpfen hat, dass sie unzerstörbar ist, und das hat sich historisch gezeigt, dass man Identität schwer zerstören kann, wenn die Menschen sie wirklich schätzen und aufrechterhalten wollen. Ja, das, was wir eigentlich aus dem jüdischen Erbe in der Ukraine und außerhalb der Ukraine kennen. Ja, wenn das so ist, dann dürfte diese Angst vor Kompromissen oder diese Angst vor schwierigen historischen Entscheidungen in kleiner sein. Aber im Moment ist natürlich unter dem Eindruck dieser brutalen Zerstörung der ukrainischen Städte sehr präsent. Und dieser Spruch enthält für mich eben diesen großen Widerspruch. Einerseits also ein großes Selbstbewusstsein, aber andererseits, wenn man sich die faktische Situation anschaut und die Begründungen, mit denen die Ukraine bereit sind zu sterben, dann wird diese Entschlossenheit, selbst das Leben zu geben, sehr oft mit dem Erhalt der Identität begründet.
Ja, Herr Dubasevich, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einblicke in den Kosmos des kulturellen Erbes der Ukraine. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, danke Ihnen für Ihr Interesse für die Ukraine.
Jürgen Buch sprach mit dem Ukrainisten und Kulturwissenschaftler Roman Dubasevich von der Universität Greifswald über das kulturelle Erbe der Ukraine.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.